Tja, da haben wir die ganze Predigt gesungen. Nein, vielleicht haben wir doch noch einen anderen Aspekt. Danke, Ebo, dass du schon die Passage vorgelesen hast. Ich setze heute fort. Ich möchte aber noch einmal anknüpfen an die wesentlichen Aussagen vom letzten Mal, damit wir den Zusammenhang auch haben. Der Saulus war auf dem Weg nach Damaskus. Sein Ziel war es, die Christen gefangen zu nehmen und wegzuführen. Doch Gott hatte etwas anderes vor. Er hat ihn vor Anbeginn der Welt erwählt, sein Mitarbeiter zu sein, erlöst zu sein. Und deshalb ist er auf dem Weg nach Damaskus Jesus begegnet. Und diese Begegnung mit Jesus hatte sein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Es war nichts mehr, wie es vorher war. Der Saulus geht ganz verändert aus dieser Begegnung hervor und Gott sendet den Ananias und der legt dem Saulus die Hände auf und so empfängt er Heiligen Geist und wird wieder von seiner Blindheit geheilt, die ihn ereilt hatte, als er Jesus auf dem Weg nach Damaskus begegnete. Ich greife einen wichtigen Aspekt der letzten Predigt auf, der auch der Überbau für die Predigt heute ist. Es ging auf der einen Seite um die Erwählung Gottes. Also Gott erwählte den Saulus, er bestimmte ihn vorher. Er prädestinierte ihn. Und es ging auf der anderen Seite um unsere Verantwortung. Und wir haben gehört, dass diese beiden, Erwählung und Verantwortung, Freunde sind. Sie gehören zusammen. Wenn wir versuchen, logisch darüber nachzudenken, dann haben wir Schwierigkeiten, denn dann erscheint uns das als ein Widerspruch. Aber das ist nicht so. Das liegt darin begründet, dass unsere Logik in diese Bereiche nicht mehr vordringen kann. Sie liegen in einer anderen Dimension. Spurgeon hat das ganz toll erklärt. Ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, da fragte ihn jemand, wie bringen Sie Prädestination und freie Entscheidung des Menschen oder Verantwortung des Menschen zusammen? Und dann hat er gesagt, ich muss Freunde nicht zusammenbringen. Die sind zusammen. Verantwortung auf der einen Seite und Gottes Erwählung auf der anderen Seite oder Gnade auf der anderen Seite. Ein Vers zeigt das wunderbar, beziehungsweise eine Passage zeigt das wunderbar aus dem 2. Petrusbrief. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient. Deshalb lasst uns unsere Erwählung festmachen und darin allen Eifer aufwenden. Ich sage es nochmal. Weil Gott uns alles gegeben hat, was wir brauchen. Geist, Kraft, Vollmacht, Liebe. Alles das, was wir nicht hatten und alles das, was wir ohne ihn niemals bekommen würden und hätten. Er hat uns alles geschenkt. Deshalb dürft ihr in Freude und fröhlich diese Erwählung ergreifen mit allem Eifer, den er euch schenkt. Das ist die Botschaft, die auch als Hintergrund, als Überbau über der heutigen Predigt steht. Weil es heute etwas mehr um die Verantwortung des Menschen geht, wollen wir das nicht vergessen, dass dahinter Gottes Erwählung steht. So, jetzt beginnt erst die Predigt für heute. Ja, der Saulus war ein Neubekehrter, ein wiedergeborener Mensch. Wie wunderbar. Das hätte er nicht gedacht. Das Erste, was dieser Neubekehrte tut, das sehen wir mal hier. Danke. Saulus, das passiert direkt nach seiner Bekehrung, wird es hier berichtet zumindest. Saulus aber war etliche Tage bei den Jüngern in Damaskus. Und später, als er nach Jerusalem kam, das war einige Zeit später, trotzdem versuchte er sich sofort den Jüngern anzuschließen. Er suchte die Gemeinschaft mit den Jüngern. Ich meine, die sahen das wohl nicht gern, die hatten Angst vor ihm, sie kannten ihn ja, wie er früher war, aber zumindest hat der Saulus versucht, diese Jünger aufzusuchen. Der Heilige Geist, die Gnade Gottes, die Erwählung Gottes, die Kraft Gottes treiben ihn in die Gemeinschaft mit Christen, in die Gemeinschaft mit den Jüngern. Das ist wunderbar, denn jetzt hat Saulus eine neue Familie. Das ist phänomenal. Er hat neue Brüder und Schwestern, die alle einen gemeinsamen Vater haben, nämlich unseren Vater im Himmel. Und das ist ganz erstaunlich bei dem Saulus, die früher Feinde waren, die sind jetzt Freunde. Die er früher verfolgte, die er töten wollte, die er ins Gefängnis werfen wollte, die sind jetzt Freunde, sogar Geschwister im Herrn. Und die früher Freunde waren, die sind jetzt Feinde geworden. Ja, sie stellen ihn nach dem Leben. Was für ein Wechsel! Liebe Freunde, wir haben eine neue Familie als Christen. Jesus macht das ganz klar. Für Jesus ist das sehr bedeutend, dass wir neue Geschwister haben, wenn wir zu Jesus gehören. Ich darf aus Matthäus lesen, Kapitel 12. Während er aber noch zu dem Volk redete, Jesus, siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen und wollten mit ihm reden. Da sprach einer zu ihm, nämlich zu Jesus, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir reden. Er aber antwortete und sprach zu dem, der es ihm sagte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Liebe Freunde, begreifen wir die Bedeutung von Gemeinschaft miteinander? Welche Bedeutung hat für uns diese neue Familie? Das ist eine wunderbare Idee Gottes, ein wunderbares, ich spreche mal mit menschlichen Worten, ein wunderbares Konzept, ein wunderbares Projekt. Wir lesen das in Hebräer 10. Dass wir uns untereinander auferbauen in Liebe. Einander ermahnen, einander ermutigen, einander trösten, einander aufbauen, einander lehren, einander konstruktiv kritisieren, einander ermahnen, einander in der Liebe Christi begegnen. Das ist Gottes Gedanke. Genauso wie die Gemeinde. Die Gemeinde ist noch etwas mehr als Gemeinschaft. Ich gehe da jetzt nicht drauf ein, das werde ich an einigen Punkten dieser Predigt tun, damit ich auch pünktlich fertig werde. Das Predigt-Nachgespräch findet nachher da links in der Nische statt. Unterschied Gemeinschaft und Gemeinde. Gemeinschaft ist ein großes und wichtiges Element von Gemeinde. Aber Gemeinde, das ist eine wunderbare Idee Gottes. Er hat dadurch seine Souveränität demonstriert und er demonstriert damit jeden Tag seine Souveränität. Er baut sich nämlich seine Gemeinde in Feindesland. Er baut sich seine Gemeinde mit erbärmlichen Menschen im Land des Teufels. Unter der Herrschaft des Satans steht diese Welt und in dieser Welt baut er seine Gemeinde und diese Gemeinde wächst und diese Gemeinde wird groß und diese Gemeinde hält und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Halleluja! Und deshalb, liebe Freunde, ist es so wunderbar, dieses Geschenk der Gemeinschaft untereinander. Wir dürfen uns aufbauen. Liebe Freunde, was unterscheidet unsere Gemeinschaft von der Gemeinschaft in einem Fußballverein? Was unterscheidet unsere Gemeinschaft von der Gemeinschaft im Skatclub? Von der Gemeinschaft unter Arbeitskollegen? Selbst von der Familie? Was unterscheidet unsere Gemeinschaft als Christen, als Nachfolger Jesu Christi? Unsere Gemeinschaft ist dank der Gnade Gottes eine göttliche Gemeinschaft, eine himmlische Gemeinschaft, weil er uns alle den Heiligen Geist gegeben hat. Und weil wir alle in diesem Geist der Liebe uns auferbauen dürfen und können dank seiner Gnade, sodass die Gemeinde wächst und wir wachsen. Es ist eine Gemeinschaft vom Himmel. Es ist eine göttliche Gemeinschaft. Woran erkennen wir das? Diese Gemeinschaft spiegelt das Wesen Jesu. Wir hören ja manchmal als Definition von Gemeinde, Gemeinde ist die irdische Manifestation, die sichtbare irdische Manifestation Christi auf Erden. Er möchte, dass wir das Wesen Jesu Christi, das Licht Jesu Christi widerspiegeln. Wie tun wir das? Wir tun es zum Beispiel so, dass wir in dieser Gemeinschaft nicht unsere Selbstverwirklichung suchen, sondern das Wohl des anderen. Er tut es zum Beispiel so, dass wir in dieser Gemeinschaft nicht unsere Ehre suchen, sondern die Ehre der anderen. Er tut es zum Beispiel so, dass unsere Gemeinschaft nicht basiert auf Antipathie und Sympathie, sondern er hat alle Menschen geschaffen. Er liebt alle Menschen. Er würdigt alle Menschen. Und wir können allen Menschen in der Liebe Christi begegnen. Das sind nur drei Punkte, die unsere Gemeinschaft zu einer himmlischen, zu einer göttlichen Gemeinschaft machen. Die geistliche Betriebstemperatur von Saulus, nachdem er bekehrt wurde, ist sehr hoch. Sie wird durch das rechte Thermometer angezeigt. Es trieb ihn in die Gemeinschaft hinein. Durch den Geist, durch die Liebe Gottes, durch die Liebe zu seinen Geschwistern. Was tue ich, liebe Gemeinde, wenn meine Betriebstemperatur hier links ist? Ich finde, meine ist oft da ganz links, ganz unten. Ich werde mir bewusst, dass Gott uns erwählt hat für Gemeinschaft. Er hat uns berufen für Gemeinschaft. Und dann gehe ich zu der himmlischen Heizung, die dieses Thermometer in die Höhe treibt und bitte, dass Gott mir Feuer ins Herz gibt dafür. Das ist der Weg der Gnade. Das ist der Weg der Erwählung. Das ist auch meine Verantwortung. Ich gehe zu ihm, denn bei ihm ist die Quelle. Denn ich brauche himmlische Wärme, eine himmlische Energiequelle. Deshalb gehe ich zu ihm. Er soll mich anzünden. Ein zweites Merkmal, das Saulus sehr prägt. Er gesucht die Gemeinschaft mit anderen Christen und als nächstes heißt es von ihm, und sogleich verkündigte er in den Synagogen Christus, dass dieser der Sohn Gottes ist. Und später in Jerusalem ging er mit ihnen, mit den Aposteln, ein und aus und verkündigte freimütig im Namen des Herrn. Saulus bezeugt Christus, der Heilige Geist, die Liebe zu den Menschen, seine Retterliebe, die Gott ihm geschenkt hat. Sie treibt ihn, das Evangelium zu verkündigen. Sie treibt ihn, Zeuge für Jesus zu sein. Und er verkündigt nicht gezwungen. Nicht verkrampft. Er verkündigt freimütig, unbefangen, ungezwungen, natürlich, weil der Geist Gottes ihn treibt. Deshalb verkündigt er sogleich in den Synagogen Christus, dass dieser der Sohn Gottes ist. Ich muss jetzt wieder was auf die auf das Predigt-Nachgespräch schieben, aber es ist trotzdem mir ein ganz wichtiger Punkt. Woher wusste Saulus so schnell, dass Jesus der Sohn Gottes war? Ja, er war bei den Jüngern vorher. Die haben möglicherweise darüber gesprochen. Aber Saulus war gerade bekehrt. Saulus war gerade bekehrt. Ich glaube, ich bin überzeugt, dass zur Wiedergeburt das Erkennen und Bekennen der Gottessohnschaft gehört. Du kannst nicht wiedergeboren sein, wenn du nicht erkennst und bekennst, dass Jesus Gottes Sohn ist. Dabei musst du diesen Begriff Gottes Sohn, also diese beiden Worte Gottes Sohn, die musst du gar nicht kennen. Du musst auch nicht eine differenzierte Theologie haben von der Gottessohnschaft, aber du musst die Gedanken dahinter und die Wahrheit dahinter sehen. Als der Kämmerer darum bat, getauft zu werden, da sagte ja Philippus zu ihm, wenn du glaubst von Herzen, dann sei es erlaubt. Und der Kämmerer sagte, ich glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und Johannes schreibt uns in seinem ersten Johannesbrief, Kapitel 5, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Was ist das? Was bedeutet das, den Sohn haben? Was bedeutet das hier in diesem Zusammenhang? Ein Neubekehrter, ein Frischbekehrter, ein Wiedergeborener, er hat das erkannt, was es bedeutet, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Ich möchte das ganz kurz festmachen an einem dafür vielleicht ungewöhnlichen Vers. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Wo ist da die Gottessohnschaft? In zwei Aspekten. Der erste Aspekt, Jesus Christus ist der Sohn Gottes und deshalb kann er auch nur der Erlöser sein. Niemand außer einem Gott, niemand außer einem, niemand außer einem Gott kann uns befreien aus dem Zugriff des Satans. Niemand kann uns aus dieser Finsternis, aus dieser Dunkelheit herausreißen. Niemand kann uns aus dieser Welt herausreißen. Niemand kann uns aus diesem Tod herausreißen. Als nur ein Gott. Er ist der Erlöser. Wir verstehen diesen ersten Teil, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. In der Regel so, komm doch mit deinen Sorgen und Problemen zu ihm. Oder wenn du psychische Lasten trägst, komm doch zu ihm mit deinen psychischen Belastungen. Das bedeutet es auch, aber nicht in erster Linie. In erster Linie heißt es hier, lade deine Schuld bei ihm ab. Lade deinen alten Menschen bei ihm ab. Lade deine Dunkelheit bei ihm ab. Dann wirst du erquickt. Er ist der Erlöser. Und das ist der erste Aspekt des Gottes, der Gottessohnschaft. Er ist der Erlöser. Das muss ich begreifen. Das alleine genügt nicht. Da muss noch ein zweiter Aspekt hin. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Er ist auch Herr. Er ist Herr. Gott ist Herr. Jesus ist Gottes Sohn. Gottes Sohn ist Herr. Aber nicht wie wir uns oft Herr vorstellen. Niemand, der uns versklavt, niemand, der uns ungerecht, ungerechte Befehle erteilt. Kein Despot. Kein Diktator. Keiner, der uns im übertragenen Sinne vergewaltigt. Er ist ein Hirte. Und als Hirte ist er unser Herr, denn er führt uns zu frischen Wassern und zu grünen Auen. Und er führt uns dahin, wo er uns haben möchte, wo es uns wohl ergeht, wo wir Segen und Heil erfahren. Dahin führt er uns. Er ist ein Hirte als Herr. Und ich kann Jesus nicht als Erlöser haben, wenn ich ihn nicht gleichzeitig als Herr habe. Ich brauche ihn als Herrn, damit ich ihn auch als Erlöser habe. Ich brauche dieses Paket. Jesus ist Erlöser und Herr. Das ist es, was Saulus hier verkündigt. Er verkündigt Christus, dass dieser der Sohn Gottes ist. Wie sieht das Betriebsthermometer des Petrus, des Saulus aus? Er hat ein hohes Betriebstemperaturthermometer. Er wird getrieben von Gottes Liebe und von seiner Retterliebe, die ihm Gott gegeben hat. Und er verkündigt das Evangelium, er bezeugt Jesus. Die Apostel sagen in Apostelgeschichte 4, ich kann ja gar nicht anders, wir können es ja gar nicht lassen, in diesem Namen zu predigen und in diesem Namen zu verkündigen. Wir können nicht anders, weil uns der Geist Gottes treibt, weil uns die Liebe Gottes treibt. Wir können es ja doch nicht anders. Unsere Betriebstemperatur hier ist hoch. Liebe Freunde, was mache ich, wenn meine Betriebstemperatur da unten ist? Es ist der Wunsch, Menschen, die verloren sind, das Evangelium zu verkündigen. Die Frage des Wie ist hier eine andere. Ich verweise auf das Predigt-Nachgespräch. Es geht hier um das. Es geht um das. Ich möchte gerne Menschen zum Glauben führen. Durch Christus alleine kann ich das eh nicht. Weil wir nämlich erwählt sind, jetzt kommt wieder diese Gemeinschaft von Erwählung und Verantwortung, weil wir nämlich erwählt sind von Gott, hinzugehen und Frucht zu bringen. Alle Frucht, auch Menschenfrucht. Wir sind von ihm dazu erwählt, er hat es uns verheißen. Was muss mich das ins Gebet treiben, um ihm dafür zu danken und ihn zu bitten, dass er mich anzündet, damit meine Betriebstemperatur in die Höhe gerät. Dass ich wieder hingehe zu diesem himmlischen Ofen, zu dieser himmlischen Heizung und mich anzünden lasse von ihm. Was ist das für eine wunderbare Quelle, das Gebet? Drittens und letztens. Ja, du weißt ja noch nicht, wie lange der letzte Punkt dauert. Saulus ist angezündet und er verkündigt das Evangelium und er sucht die Gemeinschaft mit den Jungen, aber es ist noch was anderes. Wir haben es gehört, Ebo hat es gelesen. Aber als viele Tage vergangen waren, beschlossen die Juden, der hat ja immer wieder das Evangelium verkündigt, ja? Der liest nicht locker, beschlossen die Juden miteinander, ihn umzubringen. Und auch später, und er stritt mit den Hellenisten, das sind die griechisch sprechenden Juden. Sie aber machten sich daran, ihn umzubringen. Er erfährt Widerstand bis hin zur Bedrohung seines Lebens. Ich habe letztens auch Widerstand in unserem Lehrerzimmer erfahren und habe dann später gedacht, und war dann erst verärgert. Ich war erst verärgert. Und dann habe ich später in der Bibel gelesen, ich soll mich glücklich schätzen, wenn ich wegen Christus geschmäht werde. Dann bin ich ins Gebet gegangen und habe bemüht, mich glücklich zu fühlen. Ja, aber es ist, ja, es war nur ein kurzes Gespräch, wie das in der Schule so ist. Da ist alles immer im laufenden Prozess. Und dann sagte jemand, die Chemiker saßen zusammen, die Naturwissenschaftler saßen zusammen, es ist alles Chemie. Liebe ist Chemie, Aggression ist Chemie, Gottesglaube ist alles Chemie. Und dann habe ich nur was dazwischen geworfen. Ich weiß mal gar nicht, was es war. Ich glaube, und woher kommt die Chemie? Oder da steht noch jemand über der Chemie. Also wie bei dem, Dawkins, der verkündigt hat, am Anfang war der Big Bang, ja, der Urknall, und dann steht einer auf aus dem Publikum und sagt, und was macht der Bang? Und was macht der Bang? So was Ähnliches habe ich dann dazwischen geworfen, und ich sagte, da steht noch was über der Chemie. Ja, und dann erhob sich ein Lehrer und sagte, ja, die idiotische Fantasie. Verließ den Saal. Das ist auch Widerstand, oder? Das ist auch Widerstand. Der Widerstand fängt klein an, aber der kann dich treffen. Das kann ich euch sagen, der kann dich treffen. Danke, ich habe nicht verstanden. Ich bin ein bisschen schwerhörig. Ja. Ja. Richtig. Ja. Das ist wahr. Ja, danke schön. Ja, das habe ich dann auch nachher gemacht, aber ich war zuerst wirklich, wirklich verärgert. Ja, Saulus erfährt Widerstand. Dieser Widerstand kann gehen bis zur Bedrohung des Lebens, ja, bis zum Tod. Frage euch kurz, warum erfährt Saulus Widerstand? Das Erste, er ist nicht von dieser Welt, nicht mehr. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, darum hasst euch die Welt. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Ganz logisch. Jesus sagt es uns. Jesus sagt es uns auf den Kopf zu. Ihr seid nicht mehr von der Welt. Halleluja. Ihr seid zwar noch in der Welt. Gut so. Aber nicht mehr von der Welt. Sondern von oben geboren. Und deshalb hasst uns die Welt. Deshalb muss uns die Welt hassen. Und deshalb wird sie uns verfolgen in der einen oder anderen Weise. Wir können Gott dankbar sein, dass wir hier leben, bei so viel Freiheiten für die Verkündigung des Evangeliums. Wenn wir keinen Widerstand erfahren, also ich sag's mal für mich, ich möchte es nicht verallgemeinern, wenn ich keinen Widerstand erfahre, dann leuchtet bei mir ein kleines rotes Lämpchen auf. Es gibt noch einen anderen Grund, liebe Gemeinde, warum Saulus Widerstand erfährt. Und der ist nicht so eindeutig aus dem Text zu entnehmen. Der ist ein bisschen spekulativ, aber wenn wir uns mal genauer damit befassen und nicht nur diese Passage hier in der Apostelgeschichte lesen, sondern auch noch in Galater gehen und andere Schriften heranziehen, dann stellen wir fest, dass hier der Schreiber, der Lukas, uns nicht alle Ereignisse berichtet. Dieser Bericht enthält Lücken. Saulus war 3 Jahre in Arabien, sagt uns der Galaterbrief. Was hat er da wohl gemacht? Verkündigt hat er wahrscheinlich nicht, denn er ging ja in der Regel in die Metropolen, um zu verkündigen. Gemeinschaft hat er in der Wüste da auch wohl nicht viel gefunden. Es steht nirgendwo, was er da gemacht hat. Die Bibel sagt es nicht. Ich stelle mir vor, ich lese euch mal einen Vers, bevor ich euch sage, was ich mir vorstelle. Es steht im Vers 22. Saulus aber wurde noch mehr gestärkt. Das war in Arabien. Und beunruhigte die Juden, die in Damaskus wohnten, indem er bewies, dass dieser, nämlich Jesus, der Christus sei. Er bewies es ihnen. Wie konnte er den Juden das beweisen? Liebe Freunde, in Damaskus, in Arabien, oder auch schon vorher, begriff dieser schriftgelehrte Saulus, dieser kenntnisreiche Saulus, der kannte die Schriften wie kein anderer. Zumindest niemand kannte die Schriften besser als er. Er erkannte in diesen Schriften Jesus. Er erkannte sie überall. Im gesamten Alten Testament erkannte er Jesus. In Mose, in den Psalmen, in den Propheten, überall erkannte er plötzlich das Evangelium in den Schriften. Und er merkte, ich habe die Schriften bisher völlig anders gesehen, völlig anders verstanden. Und plötzlich verstand er, die Schriften weisen auf Jesus hin. Ja, muss wieder auf das Predigt-Nachgespräch verweisen. Wir lesen das im Neuen Testament. Jesus selber sagt uns das. Jesus selber sagt uns, dass wir überall im Alten Testament Hinweise auf ihn finden. Direkte Hinweise, indirekte Hinweise, bildliche Hinweise, Allegorien, Metaphorik, was auch immer. Wir haben im Hauskreis uns jetzt angefangen, damit zu beschäftigen. Und es ist eine wahre Fundgrube, dieses Alte Testament, eine wahre Fundgrube im Hinblick auf das, was es über Jesus aussagt. Das ist wunderbar, dem müsst ihr mal nachgehen. Ich glaube, dass der Saulus, dass er in Arabien vertieft begriffen hat. Und dann kommt er zurück nach Damaskus und er beweist den Juden, dass Jesus der Christus ist. Und hier sieht man, wie die Juden ein Vorrecht haben, wenn sie die Schriften kennen. Er bewies es ihnen. Und was war das Ergebnis? Sie wollten ihn umbringen. Da musste der Saulus etwas lernen. Da musste er etwas lernen. Es reicht nicht, wenn er ihnen Christus beweist. Der Saulus war eifrig, der war kenntnisreich, der war selbstbewusst, der kannte die Schriften, der war ein Theologe, der war ein Intellektueller. Der war wortgewandt, der hat ihnen das aufgezeigt aus dem Alten Testament, wie wir das heute nennen, aus den Schriften. Er hat ihnen das ganz klar und deutlich aufgezeigt, da war gar kein Vertun. Und die Juden dachten nicht im Traum daran, das zu glauben. Was musste der Saulus lernen? Wen der Vater nicht zieht, der kommt nicht zu ihm. Ich soll es nochmal darstellen hier aus Apostelgeschichte. Eine gottesfürchtige Frau namens Lydia hörte zu, als der Paulus predigte, das war in Philippi, glaube ich, und der Herr tat ihr das Herz auf, sodass sie aufmerksam Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Der Herr musste ihr das Herz auftun. Der Vater muss den Menschen ziehen, dem ich etwas verkündige. Was lernt Saulus hier? Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich habe euch gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Ich habe euch berufen, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Bleibt in mir, denn ohne mich, da könnt ihr nichts tun. Liebe Freunde, Gott braucht meine Fähigkeiten nicht. Er braucht sie nicht. Aber er, in seiner Gnade, gebraucht er sie als sein Werkzeug. Wir müssen genau hören, was im Apostelgeschichte 9 in dem Predigtext, den ich vor 2 Wochen gepredigt habe, steht. Ich habe in mir erwählt, den Saulus, als ein Werkzeug. Es gibt einen Satz in Englisch, den finde ich ganz toll. God doesn't need our abilities, he needs our availability. Gott braucht unsere Fähigkeiten nicht, aber unsere Verfügbarkeit. Unsere Verfügbarkeit. Ich gebe ihm einfach das, was ich habe, was er mir ja sowieso geschenkt hat. Und dann braucht es seine Kraft und seine Vollmacht und seinen Geist, damit jemand zum Glauben kommt. Ich glaube, dass das der Saulus noch ein bisschen lernen muss. Das müssen wir sowieso unser ganzes Leben lang lernen. Völlig abhängig zu sein von Jesus. auch in der Verkündigung. Und deshalb, so glaube ich, schickte Gott den Saulus nachher zurück nach Tarsus. Da wohnte er nämlich, das war sein Zuhause. Saulus, geh du erstmal nach Hause, denk über das nach, was du hier erlebt hast. Und dann hören wir ganz lange nichts mehr von Saulus. Und wir hören erst wieder etwas, als diese großen Missionsreisen beginnen, vielleicht ein bisschen vorher, die großen Missionsreisen beginnen und Erweckung stattfindet. Und Paulus bekennt später selbst: Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi in mir mächtig werde. Das ist etwas, was er gelernt hat. Das müssen wir auch lernen, wenn wir Zeuge für Jesus sind. Lass dir genügen an meiner Gnade. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi in mir mächtig werde. Das sagt der Saulus in zweifachem Zusammenhang. Wenn ihr das mal nachlesen wollt, 2. Korinther 12, 9 und 11, 30, können wir nachher noch im Predigt-Nachgespräch vertiefen. Er redet einmal vom Nagel im Fleisch, den Gott ihm gegeben hat. Das mag irgendeine Krankheit gewesen sein. Er stellt aber auch seine Aussage, deshalb will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, genau in den Zusammenhang, den wir hier in der Apostelgeschichte haben. Er redet von Damaskus. Was für eine Erkenntnis. Saulus, da komme ich dann wirklich zum Ende. Saulus' Betriebstemperatur für die Leidensbereitschaft für Christus, für das Evangelium, war groß. Die Frage ist wie vorher auch: Wenn meine geistliche Betriebstemperatur in Bezug auf Leidensbereitschaft für Jesus niedrig ist, was tue ich? Ich überlasse euch die Antwort. Sie ist dieselbe wie vorher. Ich habe ihn erwählt, sagt Gott, den Saulus, und werde ihm zeigen, wie viel er für mich leiden muss. Ich habe ihn erwählt. Hier kann ich nur ganz, ganz klein ins Gebet gehen zu Gott und ihn bitten, dass er meinen Ofen anfeuert, damit mein Betriebsthermometer hier in die Höhe schnellt. Saulus wird angefeuert durch Gott, durch den Heiligen Geist, durch die Liebe zu Christus, von Gott selbst, der ihn erwählt hat, Zeuge für Jesus zu sein, Gemeinschaft mit seinen Geschwistern zu suchen und leidensbereit zu sein für das Evangelium Jesu Christi. Amen. Amen.